Genau. Okay, gut. Lang genug geredet, lasst uns in die Predigt einsteigen oder beziehungsweise in die Predigtserie. Wir haben eine sehr, sehr interessante und wichtige Predigtserie zum Abschluss gebracht. Und zwar war das Beziehungsgeflechte. Und jetzt wollen wir alle gemeinsam als U-Turn den Kurs halten. Halte den Kurs ist die neue Predigtserie. Und ich möchte heute einsteigen. Und ihr seht, da ist ein Kompass und ihr kennt alle Schiffsfahrt und da ist es sehr wichtig, den Kurs zu halten, ja? Nicht wie die Titanic, das kann auch tödlich enden, wenn du den Kurs nicht hältst. Und darüber wollen wir reden, damit wollen wir uns auseinandersetzen. Ich möchte einfach nochmal kurz beten, bevor ich predige und dann starten wir durch. Vater im Himmel, ich möchte jetzt einfach danken für jeden, der hier sitzt, Herr, und ich möchte dafür bitten, dass du unser Herz jetzt aufschließt, dass wir offene Ohren haben und auch offene Augen für dein Wort. Und Herr, ich bete, dass wir durch dein Wort auch verändert werden, dass wir nicht die gleichen sind, wenn wir heute diesen Abend hier verlassen, in Jesu Namen. Amen. Okay. Gut, ich möchte beginnen mit einer kleinen Story von mir. Manchmal gilt es, den Kurs zu halten, obwohl du gar nicht weißt, wo es hingeht. Oder beziehungsweise dein Ziel, deine Reise ist komplett ungewiss. Ich habe mich mal auf so einer Reise befunden, und zwar als ich ich glaube 19 Jahre alt war. Das ist schon lange her, damals, die guten alten Zeiten, vor mehr als 10 Jahren mittlerweile, krass eigentlich, habe ich mich entschieden, auf die Bibelschule zu gehen nach Schweden. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich das, oder beziehungsweise kurz davor hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm. Das war im Jahr 2006. Ich war in der Bundeswehr, ich wollte eigentlich mich verpflichten lassen für 8 Jahre. Dann wären meine Ziele Afghanistan, Kosovo gewesen, solche Länder, ja. Und ich hätte Auslandseinsätze mitgemacht und damals, ich war Pflichtsoldat, ich musste damals noch zur Bundeswehr und habe aber dann eben Gefallen dran gefunden, es hat mir gefallen, ja, es war richtig cool und habe mich dann dafür entschieden. Und dann hat aber Gott zu mir gesprochen inmitten dieser Zeit und ich wusste, wenn ich das alles tue, wenn ich die Bundeswehr durchziehe, werde ich danach am Ende des Tages Gott verloren haben. Ich werde viel Geld verdienen, ich werde ein Abenteuer haben, auf dem ich vielleicht auch draufgehen kann. Ja, das war für mich auch so ein Reiz eigentlich, ja, weil ich einfach so ein Draufgänger-Typ gewesen bin und heute noch bin. Und dann hat Gott inmitten dieser Zeit zu mir gesprochen und beziehungsweise habe ich mal wieder gebetet nach langer Zeit und ich habe zu Gott gesagt, Gott, wenn du irgendwie Interesse an meinem Leben hast und wenn es dich wirklich gibt, dann sprich zu mir so, damit ich dich verstehe. Das war an einem Mittwoch und am Montag wollte ich den Vertrag unterschreiben. Und wenn Gott nicht geantwortet hätte zwischen Mittwoch und Montag, dann wäre ich definitiv zur Bundeswehr gegangen, 8 Jahre. Und ich möchte nicht wissen, wer ich, Manuel Höfe, geworden wäre, wenn ich diesen Schritt gegangen wäre. Gut, aber ich habe zu Gott gesagt, ey, ist deine Sache. Du musst dich melden bei mir. Du sagst in deinem Wort, dass meine Schafe hören meine Stimme. Und ich habe deine Stimme bisher nicht gehört. Und jetzt stehe ich vor einer wesentlichen Entscheidung in meinem Leben. Und ich werde einen Kurs setzen und den werde ich dann auch fahren. Und dann werde ich das durchziehen. Und dann hat Gott, Gott sei Dank, gesprochen. Jetzt rückblickend sage ich, Gott sei Dank hat er gesprochen. Weil wenn ich sehe, wo ich heute bin und wo ich heute wäre, wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre, wenn ich in die Bundeswehr gegangen wäre und den anderen Weg, den Gott mir dann aufgezeigt hat, nicht gegangen wäre, wäre mein Leben komplett anders verlaufen. Aber nicht nur das, sondern ich wäre ein komplett anderer Mann. Und so hat Gott gesprochen, hier in der Gemeinde, durch einen Propheten oben im Gottesdienstsaal. Und er hat Dinge gesagt, die er nicht wissen konnte. Und es war ein Samstagabend, wo ich dann gesagt habe, okay, ich werde nicht diesen Vertrag unterschreiben und ich werde nach Schweden oder beziehungsweise ich werde irgendwo hingehen, raus aus Deutschland, raus aus meinem Umfeld, raus weg von meinen Freunden, ja, weil glaubt mir, meine Freunde damals, das waren Freunde, die nicht für mich waren, sondern die für die Dinge waren, die ich getan habe, ja. Und somit habe ich dann diese Entscheidung getroffen, ich habe den Vertrag nicht unterschrieben und dann hieß es raus aus Deutschland und am Ende war es eben mein Ziel war dann Schweden. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich dann 2007 im August am Bahnhof stand in Nürnberg mit meinem Abschiedskomitee, ja, und meine Mutter, die war so happy, dass ich endlich weggehe. So, normalerweise Mütter sind ja so, oh nein, der geht jetzt, mein Sohn und so. Und sie so, weg mit dir, geh weg, ja. Und er hat mir noch so einen Abschiedsbrief geschrieben und so und alles Mögliche, ja. Und dann war ich da im Zug gesessen und dann hat der Zug sich angefangen zu bewegen und ich habe nur noch im Fenster so gesehen, wie sie alle da standen und mir zugewunken haben und dann ist mir richtig anders geworden. Ich habe ein richtig mulmiges Gefühl im Bauch bekommen und dann bin ich erstmal komplett zusammengebrochen. Ich habe mir gedacht, ey, was machst du da, Mann? Du bist voll verrückt. Wohin gehst du? Was bist du für ein verrückter Mensch? Ja, du hast alles, wofür du, also all deine Pläne hast du über den Haufen geworfen und jetzt gehst du nach Schweden. Du kannst kein Englisch, wirklich, ja, geschweige denn kannst du Schwedisch. Ich hatte nichts. Ich hatte wirklich, ich bin einfach voll ins Nichts gefahren, so von der, und lange Zeit, so diese Monate von Vorbereitungszeit, das war für mich alles so nicht greifbar. Ich wusste, ich habe mich angemeldet online an dieser Bibelschule, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich im Zug saß, war das alles nicht wirklich greifbar. Ich habe mich innerlich, ich war eigentlich null vorbereitet. Und dann war ich da drin gesessen mit meinem Gepäck, ja, 40 Kilo Gepäck, ey. Ich hatte einen Rucksack hinten, vorne und dann noch was in den Händen. Wirklich, ich habe mein ganzes Leben abgebrochen in Deutschland und bin nach Schweden. Und da ist es mir richtig anders geworden. Und dann habe ich gebetet zu Gott. Ich habe gesagt, Gott, ich danke dir, dass du damals gesprochen hast, dass du am Samstag gesprochen hast zu mir. Gott sei Dank vor Montag. Und ich vertraue dir jetzt, dass du auch meinen Weg ebnest und meinen Weg aufzeigst. Und dann bin ich quasi im Glauben nach Schweden gegangen, ohne wirklich eine Zukunft zu haben. Also alles lag wirklich in Gottes Hand. Ich habe ja alle meine eigenen Pläne. Ich wollte 8 Jahre Bundeswehr. Danach wollte ich in Immobilien investieren mit dem Geld, was ich dann verdient hätte auf Auslandseinsätze, Abfindung und. Ich hätte damals dann meinen Führerschein innerhalb der Bundeswehr machen können. Ich habe eine Stelle gehabt, wo ich in meinem Ausbildungsberuf hätte arbeiten können in der Bundeswehr. Also das war so der perfekte Ort vom Menschlichen gesehen. Und meine absolute Sicherheit in dem. Und jetzt rückblickend, wenn ich denke, mit 28 hätte ich zwischen 27 und 28 Jahren, ich bin jetzt 32, hätte ich vor 5-6 Jahren tatsächlich dann in Immobilien investiert. Leute, ich hätte so einen fetten Erfolg gehabt. Also mein Plan war eigentlich, menschlich gesehen, richtig gut, weil die Immobilienpreise jetzt extrem gestiegen sind in den letzten 6-7 Jahren. Also hätte ich einen fetten Gewinn gemacht und ich würde heute vielleicht viel Geld haben, aber mein Herz wäre arm ohne Ende. Ja? Und was hilft dir alles Geld der Welt? Du kannst dir damit am Ende nichts kaufen. Und heute bin ich froh, dass ich diesen anderen Weg gewählt habe. Und dann bin ich da nach Schweden und es war eine absolute Katastrophe, erstmal überhaupt dort anzukommen, zu wissen, wo man dann ist und die Leute. Und du hast keinen gekannt. Du bist in ein komplett neues Umfeld gekommen und da war sehr viel Angst da und Ungewissheit da. Und das war aber die Zeit, wo ich Gott am nächsten war. So, ich möchte heute von Paulus sprechen. Paulus hatte auch eine Begegnung und wir lesen davon in Apostelgeschichte 9 ab Vers 3. Ich möchte mal vorlesen, Paulus war vorher ein anderer Mann, Apostelgeschichte 9 Vers 3. Und dann die weiteren Verse könnt ihr auch schon mit einblenden. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Man muss an der Stelle sagen, Paulus war ein Mann, der Christen verfolgt hat. Also er hat Christen ausliefern lassen. Er hat alles da reingesetzt, damit das Christentum sich nicht ausbreiten kann. Also er war ein Pharisäer, ein Jude, ein Schriftgelehrter, er kannte seine Schriften und für ihn war Jesus Christus der größte Sektenführer, den es je gab und die Christen war die gefährlichste Sekte in seinen Augen und deswegen hat er alles dran gesetzt, Christen zu töten und auszuliefern. Und er war gerade wieder auf dem Weg, das zu tun und dann plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, also Paulus hieß vorher Saul, 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 was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos da, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht, trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Sagt mal alle Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias, er aber sprach, siehe, hier bin ich Herr. Und der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frag im Haus des Judas nach, einem mit dem Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet, und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Bis dahin. So, hier hatte Saul einen Plan für sein Leben. Und glaub mir, Saul war sich zu 100% sicher, dass er das Richtige tat. Manchmal denken wir tun das Richtige. Wir sind auf dem richtigen Weg. Unser Schiff steuert in die richtige Richtung. Und wir meinen, es ist wichtig, den Kurs zu halten. Und glaub mir, Saul war einer, der konnte den Kurs halten. Der hat sich nicht ablenken lassen. Der hat sich nicht Angst einflößen lassen. Er war ein zielgerichteter, bestimmter Mensch, der wusste, alle meine inneren Ziele, sie werden sich umsetzen. Und er hatte da einen Schrieb von den hohen Priestern, wie von der Hananias gesagt hat, mit diesem Brief könnte er so viele Christen hinrichten lassen. Und dann hat der Hananias gesagt, ich habe von diesem Mann gehört, der ist ein böser Mann. Ein böser Mann, der Böses tut. Aber wisst ihr, egal was für Pläne du in deinem Herzen hast, und auch wenn du denkst, du tust das Richtige, aber tust im Moment genau das Falsche, Gott kennt dein Herz. Nicht nur, dass er dein Herz kennt, sondern Gott weiß auch ganz genau, was er tun muss und sagen muss, um dich zu verändern. Und so ist Gott dem Saul begegnet. Und in dem Moment, wo Gott dem Saul begegnet ist und er diese Stimme aus dem Himmel gehört hat, aber nicht nur er, nicht nur der Saul, sondern auch die, die mit ihm waren. In dem Moment hat er seinen Kurs geändert. Wir stehen in der Predigtserie, halte den Kurs. Aber bevor du den Kurs hältst, musst du schauen, ob der Kurs der richtige ist. Und wenn er nicht der richtige ist, muss er geändert werden. Und ich sage dir eins, Jesus nachzufolgen ist eine Kursveränderung, eine Kursänderung. Davor hatte Saul, oder beziehungsweise Paulus, lass uns beim Namen Paulus bleiben, davor hatte Paulus Jesus verfolgt. Und dann später ist er ihm nachgefolgt. Und zwischen Verfolgung und Nachfolge ist ein riesiger Unterschied. Also was Paulus gemacht hat, eine 180-Grad-Wende, er hat einen U-Turn gemacht und er ist Jesus nachgelaufen. Und nicht nur das, sondern wenn du beginnst, Jesus nachzufolgen, dann hast du schon mal den richtigen Kurs. Und jetzt gilt es, diesen Kurs zu halten. Und Leute, Christsein ist ein Langstreckenlauf. Und es gibt ganz viele Abwege, es gibt ganz viele Einflüsse, es kommen ganz viele Stürme, die dazu führen können, dass du den Kurs nicht hältst. Aber Paulus ist Jesus begegnet und interessant an der ganzen Story, ich werde mich immer daran erinnern, dass einmal bei uns ein Inder im U-Turn gepredigt hat und er hat gesagt, und Paulus war 3 Tage lang blind und er hat nichts gesehen. Und wisst ihr, wir alle, wenn wir irgendwann mal Jesus begegnen, oder wir, vielleicht viele von euch sind Jesus begegnet, aber wenn du noch nicht Jesus begegnet bist und ihm begegnest, das Erste, was passieren muss, ist, dass du nur noch Augen hast für Jesus. 3 Tage blind, er war blind für alles, was ihn verblendet hat. Für alle falschen Lügen, alle Lügen, die ihm in den Kopf gesetzt worden sind, die gegen antichristlich waren, die Antichristen waren, die ihn zu dem Mann gemacht haben, der er war. Er war blind für all diese Dinge. Er war blind für alle äußerlichen Einflüsse. Und manchmal musst du blind sein für alles andere, nur dein Ziel im Auge haben, um den Kurs halten zu können. Bei Paulus war es so, er war blind für alles, er hatte nur Augen für Jesus und es waren die ersten 3 Tage und diese waren so wesentlich für ihn. Und jetzt sagen wir oft, ey, ich möchte auch so eine krasse Begegnung haben, ja, ich möchte sehen, wie Jesus, die Stimme vom Himmel, ja, hörbar zu mir spricht. Aber wisst ihr, wie es dann weiterging mit Paulus? Gott hat angefangen, Menschen zu benutzen, um zu ihm zu sprechen. Es war diese eine Begegnung, wo Gott zu ihm gesprochen hat. Aber dann hat er Paulus gefragt, hey, was soll ich jetzt tun? Ey, und so ging es mir auch in Schweden. Ich so zu Gott, was soll ich dort tun? Was wartet auf mich? Was wartet überhaupt auf mich in meinem Leben? Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Was willst du von mir? Und dann hat Gott zu Paulus gesagt, da gibt es einen Mann, Hananias, und er wird dir alles Weitere sagen. Leute, wir brauchen Mitläufer und Mitstreiter, Christen, Brüder, Schwestern. Wir brauchen Menschen in unserem Leben, die mit uns reden, die von Gott hören und in unser Leben hineinsprechen. Wir brauchen das alle. Und wisst ihr, das ist so erstaunlich, wenn ich auch meine Reise nach Schweden dann sehe. So, ich bin dann in den Hauskreis dort gegangen, in dem Haus, wo ich gewohnt habe. Ja, und die haben alle Schwedisch gesprochen. Ich habe kein Wort verstanden. Ich stand da im Lobpreis und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wo bist du hier gelandet? Ja, und selbst mein Mitbewohner da, der hat nur Englisch gesprochen und Finnisch konnte er auch, aber ich konnte weder Finnisch noch Englisch. Das war alles so schwer. Ich habe versucht, mit den Brocken, die ich konnte, irgendwie zu kommunizieren. Es war beschämend was. Ja? Aber Gott sei Dank, ich habe dann innerhalb von 3 Monaten Englisch gelernt. Halleluja. Ja, und dann war da diese Frau in diesem Hauskreis. Und es war eine Frau, die in Irak missioniert hat und das Evangelium verkündet hat den ganzen Kurden und Irakern und so weiter. Ja, und sie selber war eine Kurdin. Und dann war sie da gestanden, schaut mich an, geht genau zu mir und dann fängt die an, über mein Leben auf Englisch zu prophezeien. Ich habe 70% verstanden und es war aber gut. Also die 70%, Wahnsinn, die anderen 30, der Herr wird es wissen, ja. Auf jeden Fall, und dann hat sie mir nochmal zugesprochen, du bist auf dem richtigen Weg, Gott hat was vor mit dir und hat das bestätigt, was Gott schon vorher in Deutschland zu mir gesagt hat durch einen Propheten. Dann war da eine Frau, die einfach auf Gott gehört hat, eine Schwester, eine Mitstreiterin, eine Art Hananias in meinem Leben und hat mir alles gesagt, was ich tun soll. Und es war nicht das einzigste Mal. Ich stand einmal im Gottesdienst und habe an nichts gedacht, na, an Jesus wahrscheinlich, und habe da Gott gelobt und gepriesen. Auf einmal tippt mich einer von hinten an und sagt, ey, ich habe ein Wort für dich. Ne? Und er hat genau dasselbe gesagt, was diese Irakerin mir gesagt hat. Später auf einen Einsatz, wo wir in der Stadt einfach Kaffee, Kuchen den ganzen Besoffenen gegeben haben. Ja? Einfach denen ein bisschen Hoffnung und einen warmen Kaffee zu geben. Ja, die waren alle richtig durch. Und dann auch, auf einmal schaut mich da ein, ich bin da gerade am Kaffee machen, ja, für den einen Besoffenen. Auf einmal dieser andere Typ, der mit mir da am Stand stand, schaut mich an und sagt, ey, ich habe ein Wort für dich. Auf Englisch natürlich. Ich so, okay, krass. Und dann hat er mir nochmal genau dasselbe gesagt. Also innerhalb von wenigen Wochen hat Gott 3-4 Mal bestätigt durch 3-4 verschiedene Leute, was ich tun soll. Und es hat mich so gefestigt und so gekräftigt in meinem Weg, den Kurs zu halten, zu bleiben, nicht abzuhauen, nicht wegzugehen von Schweden. Und so war es auch für Paulus. Paulus ist geblieben. Und wisst ihr, das ist so der Hammer. Manchmal ist das Ziel ungewiss. In deinem Herzen hast du das Ziel fest vor Augen. Du hast eine klare Vision. Und das möchte ich auch sagen, wenn wir davon sprechen, den Kurs zu halten, brauchst du eine klare Vision und ein klares Ziel in deinem Herzen. Du weißt vielleicht nicht, wie sich das umsetzt. Und vielleicht rein äußerlich gesehen hast du gar nichts im Griff und nichts unter Kontrolle. Und oft ist es bei uns andersrum. Wir haben kein Ziel im Herzen, aber versuchen äußerlich alles unter Kontrolle zu halten. Wichtig ist, dass du ein Ziel im Herzen hast. In Sprüche steht, ein Volk ohne Vision. Ich werde es mal anders formulieren. Ein Mensch ohne Vision wird verwildern. Ein Mensch ohne Vision wird zugrunde gehen. Du bist wie ein Lebender, der tot ist. Ein lebender Tod. Und das ist das Schlimmste. Wenn du keine Vision hast, kein Ziel im Leben, nicht weißt, wo du hinsteuerst. Es gab mal, Mark Twain hat es, glaube ich, gesagt, es ist, die größte Tragödie ist nicht tot, sondern zu leben und nicht zu wissen, warum. Es ist eine viel größere Tragödie, zu leben und nicht zu wissen, warum. Kein Ziel im Herzen zu haben, keine klare Vision im Herzen zu haben, nicht wissen, wo du hinsteuerst. Du kannst gar nicht den Kurs halten, weil du weißt nicht, auf was du zusteuerst. Um den Kurs zu halten, brauchst du ein Ziel und eine Vision im Herzen. Und wisst ihr, das Schöne ist für uns alle, gibt uns Jesus ein Ziel vor. Und auch Paulus hatte dieses Ziel ab dem Zeitpunkt. Geht hinaus in alle Welt, verkündigt das Evangelium, macht zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und davon ist keiner ausgenommen. Wenn du mich heute fragst, ja, was ist mein Ziel? Manuel, wo geht's in meinem Leben hin? Was soll ich tun? Dann werde ich dir genau das sagen. Verkündige das Evangelium, rede von Jesus. Das ist die höchste Berufung, die ein Christ hat. Egal, was für einen Beruf du ausübst, egal, was du so noch tust, Beruf, Berufung. Berufung lebst du auch im Beruf. Deine Berufung ist, verkünde das Evangelium und erzähl das anderen Menschen, erzähl das, was Jesus an dir getan hat. Und das ist, was Paulus sich auf die Flagge geschrieben hat und sein Schiff, ich zeige es euch mal so auf, er ist ein Schiff, der Paulus, du bist ein Schiff, ja, und du musst deine Flagge hissen. Was steht auf dieser Flagge drauf? Ist da ein Totenkopf drauf? Ich bin, ja, Highway to Hell, yes! Was oder ist da eine Regenbogenflagge drauf? Was ist auf deinem Schiff drauf? Ja? LGBT, wuhu! Ja? Lesbian, gay, bi und trans und was weiß ich, ja, LGBT, ja, das ist, wofür ich kämpfe. Oder ist eine grüne Flagge drauf, ja? Alles für die Umwelt. Ja, ich kämpfe für die Umwelt. Ja, kannst du gerne machen. Ne? Aber Bäume sind nicht wichtiger als Menschen. Das möchte ich ja auch sagen. Was hilft es, wenn du Tieren hilfst, aber Menschen nicht hilfst? Ja? Also was, du musst deine Flagge hissen. Und auf meiner Flagge ist Jesus Christus drauf. Das ist mein Schiff. Wisst ihr, was das Wort Gottes sagt? Du bist die Bibel, die andere lesen. Du bist die Botschaft, die andere lesen. Viele Leute werden in ihrem Leben niemals eine Bibel in die Hand nehmen. Aber du kannst von deinem Leben erzählen und dann wird die Bibel real für sie. Das Beste ist, wenn du von deinem Leben erzählst, was Jesus an dir getan hat. Es ist oft so abstrakt, oh ja, die Bibel und irgendwelche Geschichten, Alten Testament und Neues, und die checken gar nichts. Wir müssen von unserem Leben erzählen, was hat Jesus bei dir getan, bei mir getan. Und glaub mir, Paulus hat von seinem Leben erzählt. Auf die Flagge seines Schiffes war Jesus Christus drauf. Und so soll es auch bei dir sein und bei mir sein. So, und jetzt möchte ich zum nächsten Punkt kommen. Also Kursänderung ist total wichtig, bevor du den Kurs hältst. Hab eine Kursänderung, aber nur durch Jesus Christus. Paulus hatte die, ich hatte sie, viele hatten sie hier und viele brauchen sie aber noch. Wenn du den Kurs geändert hast, hab eine Vision im Herzen, ein Ziel vor deinem inneren Auge. Und dein Schiff muss eine ganz offensichtliche Flagge haben, auf der Jesus Christus ist. Und mein zweiter Punkt ist, das Schiff war in einem Schiff. Paulus war in einem Schiff. Paulus, ihr müsst wissen, Paulus hat ganz, ganz viele Gemeinden gegründet in der damaligen Welt, also in Syrien und in Israel und in Griechenland und in Rom oder beziehungsweise in Rom hat er, glaube ich, nicht gegründet, aber er war an diesen ganzen Orten und er hat, glaube ich, insgesamt 5 Missionsreisen gehabt und oder 4 auf jeden Fall. Die fünfte, darüber wird gestritten. Auf jeden Fall die ersten 3 Missionsreisen, die hat Paulus willentlich gemacht. Also er hat gesagt, okay, ich mache mich auf die Reise, ich nehme Person A, B, C und D mit. So, und jetzt gehen wir dahin und wir durchwandern sämtliche Städte und verkünden das Evangelium, erzählen von Jesus. Ihr müsst wissen, Paulus war nicht einfach irgendwo ein Schriftgelehrter, der vor Christen umgebracht hat, sondern er hatte auch einen Beruf ausgeübt, er war Zeltmacher. Und als er dann Jesus begegnet ist, hat er erstmal 2 Jahre Zelte gemacht. Ja, 2 Jahre hat er erstmal nichts gemacht. Und dann ist er losgegangen und Gott hat zu ihm gesprochen, dass er das Evangelium zu den Nationen, zu den Heidenchristen bringen sollte. Also bis dahin kannten nur Juden Jesus. Bis zu dem Zeitpunkt haben sich nur Leute aus dem jüdischen Volk zu Jesus bekehrt. Oder weitestgehend. Und dann kam Paulus und hat diese Vision bekommen von Gott. Sehr spezifisch: Paulus, du musst das Evangelium über die Grenzen Israels hinausbringen. Und es war eine abenteuerliche Aufgabe und eine abenteuerliche Berufung. Und somit war Paulus sehr oft auf Schiffen unterwegs, weil er von A nach B gesegelt ist. Ja? Und die ersten 3 Missionsreisen waren freiwillig. Die vierte, und von der möchte ich heute sprechen, die war unfreiwillig. Weil Paulus halt, wie er so war, ja, radikal, immer den Mund weit offen gehabt und immer gesagt, was er gedacht hat. Und er hat vor keinem Halt gemacht, er hat vor den Königen gesprochen, er hat vor dem Kaiser gesprochen, er hat vom Hohen Rat gesprochen, also er hat vor sämtlichen wichtigen Gremien gesprochen. Und er wurde oft ins Gefängnis gesteckt, wurde oft geschlagen, er wurde gesteinigt, er wurde verhasst von so vielen Leuten um des Evangeliums willen. Und dann war er in Jerusalem und hat genau das getan, was er immer getan hat. Und dann hieß es, okay, der gute Mann, der muss gefangen genommen werden, weil er ist eine Gefahr für unsere Nation, er ist eine Gefahr für unsere Welt. Und deswegen nehmt ihn gefangen. Und dann haben sie das gemacht und haben ihn nach Italien ausgeliefert. Und dann schlussendlich ist er in Rom gelandet. Und dann haben sie ihn auf ein Schiff getan. Und auf diesem Schiff war er nicht, ganz, ganz wichtig, er war nicht der Schiffsführer und er war auch nicht der Hauptmann. Manchmal befinden wir als kleine Schiffe uns in Schiffen, worüber wir keine Kontrolle haben. Sprich, du bist nicht für den Kurs zuständig, die dieses Schiff hat. Du hast keine Ahnung, wo es hingeht. Du bist Gefangener und du weißt nicht, was vor dir liegt. Und genau das, genau in so einer Situation hat sich Paulus befunden. Und ich möchte euch jetzt kurz die Stelle geben, dann schauen wir da rein. Apostelgeschichte 27. Vielleicht können wir uns mal ab Vers 1 gleich hier lesen. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie sowohl Paulus als auch einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius. Von der Schar des Augustus, also der von der Kaiserwarte. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, es waren 276 Personen auf dem Schiff und davon waren ganz viele Gefangene, darunter auch Paulus. Und dann war da dieser Julius, der war der Boss auf dem Schiff, okay? Und er hat die Gefangenen bewacht und musste dafür sorgen, dass sie von A nach B kommen. Nachdem wir aber in ein adramytisches Schiff gestiegen waren, das im Begriff stand, die Orte längs der Küste Asiens zu befahren, fuhren wir ab und es war bei uns Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich. Und am anderen Tag legten wir in Sidon an und Julius behandelte den Paulus sehr wohlwollend und erlaubte ihm, zu den Freunden zu gehen, damit er ihrer Fürsorge teilhaftig wurde. Also was wir da sehen können, ist, dass anscheinend Paulus in einem richtig schlechten körperlichen Zustand war. Wenn er Hilfe gebraucht hat, auch körperlich Hilfe gebraucht hat, anscheinend war er richtig durch und wurde wieder geschlagen und geknechtet und sonstiges. Manchmal schaut es bei uns genauso aus. Da sind wir unterwegs, wir wissen nicht wohin. Du bist auch nicht der Steuermann und nicht der Hauptmann. Ja, Schule ist so ein Ding. Ja, manche wollen nicht in der Schule sein, aber müssen in der Schule sein. Wir wollen nicht in der Uni sein, müssen aber in der Uni sein. Wir wollen nicht in der Familie sein, aber wir sind einfach nun mal in der Familie. Und du bist auch nicht der Chef in der Familie. Du bist auch nicht der Chef in der Schule. Ja, du bist nicht der Direktor. Du hast keine Chance, sondern du bist da drin und das Ding bewegt sich. Und jetzt bist du und du fühlst dich wie ein Gefangener. Ich glaube, ganz viele hier fühlen sich wie Gefangene in ihrem eigenen Leben. Gefangen in Situationen, gefangen unter Menschen, mit denen du eigentlich gar nicht unterwegs sein willst, sondern musst. So, und das ist hier die Situation von Paulus. Und wer weiß, vielleicht haben sich sogar einige dieser Menschen verletzt. Also bist du da verwundet in dem Schiff. Ein Schiff, ein kaputtes Schiff, was in einem anderen Schiff ist. So, das ist die Situation. Aber das Schöne an der ganzen Sache ist, dass Julius, der Boss, der hat kein Problem mit dem Paulus gehabt. Wisst ihr warum? Weil der Paulus den Kurs gehalten hat in seinem Herzen. Und zwar nicht nur diese Vision fest im Blick zu haben, ich werde das Evangelium zu den Heiden bringen, egal, auch wenn ich jetzt gerade in einem Schiff bin und ich weiß nicht, wo die mich hinbringen, aber was ich tue, ist das, was ich im Herzen habe. Ich werde von Jesus erzählen. Und der Julius ist ein Heide und alle um mich rum sind Heiden. Und was tue ich? Ich liebe diese Menschen. Ich liebe die, die mich hassen. Ich liebe die, die mich befeinden. Und somit hat er Gunst bekommen bei Leuten, die ihm eigentlich nicht wohlgesinnt waren von Anfang an. Und Paulus in der Situation hätte ja auch sagen können, hey, so wie ihr mich behandelt habt, könnt mich mal alle. Heute habe ich mich im Auto so gefühlt, ja. Die Lauf am Holzstraße, Katastrophe, die Fahrer dort, ja. Ich war so sauer. Und ich habe wirklich, der eine wollte dann rein und ich habe ihn nicht reingelassen. Ich war da knallhart. Ja, ich habe zwar einen langsamen Opel, aber wenn ich mal aufs Gas gehe, ja, mit meinem vollen Wagen, ich habe den einfach nicht reingelassen. Und dann hat er gehupt, ich zurückgehupt. Ja, ey, und ich, und, ja, und dann geht's halt ab, ja. Und, so lief's dann, ja. Und da war alles andere als Nächstenliebe, ja. Ich war da in meinem Opel, in meinem Schiff, ja. Ich habe dieses Schiff auch nicht ausgewählt. Nein, ja, so ein langsames Schiff. Nee, aber ich war einfach sauer. Ich war und oft ist es so, ja, dass uns eine Laus über die Leber fährt und wir mit unserem Umfeld richtig schlecht umgehen. Paulus hat das nicht getan. Er hatte ein Ziel vor Augen im Herzen. Nicht nur das, er hatte nicht nur ein Ziel. Wisst ihr, was er auch hatte? Kultur.
Was ist Kultur? Kultur?
Museum? Hat er ein Museum im Herzen gehabt? So, was ist Kultur? Denk mal drüber nach. Nächster Punkt, nein, Spaß, ich erkläre es. Also Kultur. Wir müssen Dinge kultivieren in unserem Herzen. Stell dir vor, dein Herz ist wie ein Garten. Und wenn du diesen Garten einfach, wenn du die Sachen einfach wachsen lässt und nie irgendwas beschneidest oder irgendwas pflanzt und irgendwas rausreißt, Unkraut oder so jätest, ja, dann wird irgendwas entstehen, aber du hast keine Kontrolle darüber, was entsteht. Und wisst ihr was, ganz viele Herzen schauen so aus. Ein verwilderter Garten. Weil einfach keine Vision da ist. Aber weißt du, viele haben eine Vision, aber die kommen nicht in die Umsetzung. Weißt du was, dann bist du nur ein Träumer. Du träumst von etwas, was du aber niemals sehen wirst. Wie schaut dein Herz aus? Wie schaut dein Garten aus? Nimmst du Einfluss auf deinen Garten, was darin wachsen darf und was nicht wachsen darf? Diese Dinge, die dort wachsen, sind Gedanken. Was für Gedanken hast du? Was für Gedanken lässt du zu? Was für Gedanken dürfen wachsen? Manche Gedanken sind wie Unkraut und die müssen rausgezogen werden, und zwar gewalttätig. Also was du tun musst, ist radikal gegen dich selbst. Weil glaub mir, in Momenten wie diesen kommen ganz viele destruktive Gedanken, ganz viel Unkraut wächst in deinem Herzen. Und dann ist es an dir, das zu erkennen und das rauszureißen. Das nennt man kultivieren. Du kultivierst deinen Garten. Du fängst an, entsprechend der Werte zu leben, die Christus hat. Ja? Also hab ein werteorientiertes Leben. Hab nicht nur ein Ziel vor Augen, sondern hab auch Kultur in deinem Herzen. Kultiviere deinen Garten, weil das wird dazu führen, dass du am Ende auch dein Ziel erreichst. Ein Mensch mit einem kaputten Herzen wird niemals den Kurs halten können. Also ist es, Kurs halten hat nicht mit deiner Intelligenz zu tun, es hat nicht mit deinem Know-how zu tun, wie man Schiffe fährt, ja, sondern es hat mit deiner Disziplin, Selbstdisziplin zu tun und es hat mit, am Ende mit deiner Beziehung zu Jesus zu tun. Pflege deinen Garten, kultiviere deinen Garten, habe Werte, lebe entsprechend dieser Werte. Ein Wert ist, wir sollen unsere Feinde lieben. Und das ist ein wesentlicher Wert. Wisst ihr, was auch ein Wert ist? Ein Wert ist, dass wir uns um Menschen innerhalb der Gemeinde auch kümmern. Das ist auch ein wesentlicher Wert, dass wir unseren Nächsten lieben. Das sind zwei von ganz vielen. Und dann gibt es natürlich Werte wie Familie, was auch total wichtig ist. Ehe zwischen Mann und Frau, was auch ein total wichtiger Wert ist. Habe diese Werte in deinem Leben. Ja? Wisst ihr, manchmal befindest du dich in einem Schiff, du bist ein Gefangener und dann bist du dabei, Dinge über Bord zu werfen, die du nicht über Bord werfen willst. Ich sehe so viele Erwachsene, die in eine Krise hineinschlittern, Und auf einmal fangen sie an, Dinge über Bord zu werfen, die sie nicht über Bord. Ihre Ehefrau, ihre Kinder und werden untreu, machen Dinge, verfallen dem Alkohol oder irgendwelcher Drogen oder stürzen sich in ihre Karriere rein. Fangen an, sich ablenken zu lassen, weichen ab vom Kurs. Die werden ihr Ziel am Ende verfehlen und nicht erreichen. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus, der uns hilft, diesen Garten in Ordnung zu halten. Und wir müssen jetzt schon damit beginnen. Du kannst nicht sagen, ich werde frei von Pornografie, wenn ich heirate. Weil dann habe ich Sex. Ein weißer Mann sagt dir jetzt, das ist eine Lüge. Du wirst immer noch strugglen, ganz klar, ja? Du wirst immer noch strugglen. Oder wenn das und das mal passiert, dann fange ich an. Nein, fang jetzt an. Fang jetzt an. Fang jetzt an, dein Herz zu kultivieren. Fang jetzt an. Manchmal müssen wir vorbeugend schauen, dass erst gar kein Unkraut hochwächst. Weil das Rausreißen ist auch ganz, ganz schön anstrengend. Ja, wer hat schon gern irgendwo Gartenarbeit zu machen? Der Aber, der mag das total, ja. Müsst mal einen Aber fragen, der kann euch mal mit in seinen Garten nehmen. Könnt ihr mal mithelfen da, ja? Also Paulus, nochmal, Paulus, er hatte ein Ziel vor Augen, aber er hatte auch Kultur im Herzen. Und jetzt war er in diesem Schiff, als Schiff. Und jetzt lesen wir weiter. Und von da fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde widrig waren. Und als wir das Meer von Sizilien und Pamphylien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra und Lycien. Und als der Hauptmann dort ein alexandrinisches Schiff fand, das nach Italien segelte, brachte uns auf dasselbe. Als wir aber viele Tage langsam segelten und mit Mühe in die Nähe von Knidos gekommen waren, segelten wir, da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hin gegen Salmone, und als wir mit Mühe daran entlangfuhren, kamen wir an einen Ort, Guthafen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasea war. Da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch das Fast schon vorüber war, mahnte Paulus und sprach zu ihnen: Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur der Ladung des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Bleibt mal da an der Stelle. Hier, ich habe diesen Punkt Prison Break genannt. Ja? Weil manchmal, was Gefangene tun, ist, sie brechen aus. Ja, hier war es so, der Paulus war im Schiff und dann gab es einen Schiffwechsel. Ja? Und dann waren sie an einem Ort, in meiner Übersetzung heißt dieser Ort, lasst mich mal kurz gucken, Ort der, genau hier Vers 8, Ort der schönen Häfen. Und glaub mir, wenn du an einen schönen Hafen kommst und gerade auf eine richtig beschissene Schiffsfahrt hinter dir hattest und du bist Gefangener, du wirst versuchen auszubrechen. Ja? Du wirst versuchen abzuhauen. Du denkst dir, du wirst zu Gott sagen und du wirst sogar einen Grund finden, du wirst zu Gott sagen, ey Gott, Du hast mir ja nicht geholfen, hier bin ich Gefangener, eigentlich soll ich doch das Evangelium verkünden und Gutes tun. Und das kann ich hier auf dem Schiff als Gefangener nicht. Also wirst du einen heiligen Grund finden, ja, aus deiner Gefangenschaft auszubrechen. Und dann, weißt du, wer weiß, vielleicht hätte ich so reagiert, wenn ich da an diesem Ort der schönen Häfen gewesen wäre, hätte mich umgeschaut und der Julius hat gerade weggeschaut, ja. Ey, vielleicht, ich hätte wahrscheinlich Reis ausgenommen. Genau mit dieser Begründung. Der Zweck heiligt die Mittel, ja. Herr, ich will ja die Heiden zum Herrn führen. Also hier, das ist ein Ort der schönen Häfen, da gibt es auch Menschen, die das Evangelium brauchen. Jesus, weg! Ja, ich bin dem wohlgesonnen, ja. Ich habe den um den Finger gewickelt, den Julius. So, und jetzt haue ich ab und missbrauche das Vertrauen. Und viele von uns würden so ticken. Und wahrscheinlich, selbst wenn wir es schaffen würden, hätten wir 1000 Gründe. Und wir würden uns erklären und würden das richtig gut erzählen, wie Gott uns befreit hat. Gott hat mich befreit. Und wisst ihr, was das Krasse an der Story ist? Gott wollte, dass er in dem Schiff ist. Gott wollte, dass er Gefangener ist. Gott wollte das. Und das ist für mich, ich krieg's manchmal, ich nach wie vor, das ist so schwer für mich, irgendwie gedanklich zu erfassen, dass Gott uns manchmal in eine richtig beknackte Lage bringen möchte. Er möchte, dass wir dort sind. Und dann habe ich mir gedacht, Wo ist der beste Platz, wo du sein kannst? Die schönen Häfen, ganz klar. Ja, in dem Moment, ich wäre gerne im schönen Hafen. Ja, hier, das Leben, Leben. Und ab und zu ein bisschen was so, weißt du, beim Cocktail schlürfen, was von Jesus erzählen. Hey, übrigens, Jesus loves you. Ja, oh, Sex on the Beach ist aber auch nice. Oder was auch immer du trinkst. Kaipi, keine Ahnung, Bier. 1000 Gründe. 10.000 Gründe. Der beste Platz ist im Willen Gottes. Und der sicherste Platz ist im Willen Gottes. Nicht bei den schönen Häfen, nicht auf Hawaii. Ich werde in Hawaii missionieren. Ja, Neuseeland, Thailand. Wir kommen auf die verrücktesten Ideen. Und wenn wir einfach uns mal wirklich vor Augen führen, was eigentlich los ist mit uns. Wir wollen aus gewissen Situationen fliehen. Prison Break, raus aus diesem beschissenen Leben. Immer dieses, alles, weißt du, hier, was wir davor gelesen haben, alles geht langsam vor sich, ja. Und alles war hart und es war Gegenwind da. Der Paulus hat davon gesprochen, alles ist so langsam gewesen. Schöne Häfen. Rausbrechen. Glaub mir, ich habe so viele Christen schon gesehen, die ganz, ganz heilige Gründe anführen, warum sie raus müssen aus Nürnberg und hinein in die Mission sonst wohin. Und am Ende war es alles selbst konstruierte Wünsche. Es war nicht der Platz, wo Gott sie haben wollte. Auch wenn man sagen könnte, eine Bibelschule ist doch immer ein guter Ort. Ja? Was könnte Gott dagegen haben? Manchmal ist der Gott ein bisschen spezifischer. Also, was wir lernen müssen, ist wirklich mit unserem Herzen zu arbeiten. Den Kurs zu halten bedeutet, dass du wirklich herausfilterst, was hat Gott tatsächlich gesagt. So viele kamen zu mir und haben gesagt, aber Manuel, Gott hat gesagt. Ja, da kannst du ja nichts mehr dagegen sagen. Okay, naja, wenn Manuel was sagt, dann hat Gott definitiv gewonnen. Ja. Aber manchmal hat Gott gar nicht gesagt, sondern du sagst und benutzt den Namen Gottes dafür, damit keiner was dagegen sagen kann. Also es ist total wichtig, dass wir das herausfiltern. Aber es kann tatsächlich sein, dass Gott sagt, raus. Aber dann ist es kein unlauterer Weg. Dann ist es kein Prison Break, sondern dann wird Gott alles in Bewegung setzen, dass du wirklich gehen kannst. Ich glaube, das ist total wichtig. Aber nichts Selbstgemachtes, Selbsterstelltes, was du dann mit irgendwelchen Argumenten abbecken musst, dass alles passt. So, und dann war Paulus da und er ist definitiv nicht abgehauen, ist nicht am Ort der schönen Häfen gegangen, sondern ist ins nächste Boot gestiegen. Und was aber auch Hammer ist an der Story, wir sehen hier, dass Paulus aufgestanden ist und etwas gesagt hat. Kannst du nochmal einen Vers davor? Genau hier. Und er sprach zu ihnen, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur der Ladung des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Also Paulus hat hier den Julius gewarnt, der hat gesagt, Julius, hör zu, wenn wir in dieses Boot einsteigen, in dieses Schiff einsteigen, wir werden Schiffbruch erleiden und nicht nur, dass wir all unser Hab und Gut verlieren werden, sondern wir werden auch unser eigenes Leben verlieren dabei. Ist es nicht Hammer, dass ein Gefangener aufsteht und dem Hauptmann was sagt? Er war doch ein Gefangener. Was bildet der Paulus sich überhaupt ein? Bei 276 Leuten und einer Kaisergarde hat er Julius garantiert ein paar andere Ratgeber gehabt, auf die er gehört hätte. Was will da dieser Paulus als Gefangener irgendwas sagen? Wisst ihr was? Paulus war zwar äußerlich gefangen, aber in seinem Herzen war er frei wie ein Vogel. Und hat sich manchmal auch verhalten wie ein Vogel, aber er war frei. In seinem Herzen war er frei. Auch du kannst dich vielleicht äußerlich gebunden fühlen und das ist das Leben. Das Leben schaut so aus. Das sind Anforderungen an dich. Du bist in einem Beziehungskonstrukt. Du kannst dich einfach ausbrechen. Ich habe jetzt von jemandem gehört, der definitiv einfach ausgebrochen ist. Er hat Folgendes geschrieben. It's quite simple. I'm a woman now. Ja, so simple ist es nicht. Das muss ich auch mal sagen. Ja, war ein Mann davor. Und jetzt ist es für ihn sehr einfach. Er sagt, ich bin jetzt eine Frau. Und hatte sein Coming Out, hatte wie haben sie es genannt, da mir fällt der Begriff gerade nicht ein, da gibt es so einen Special Begriff jetzt dafür auch. Ja, er ist auf jeden Fall, hat er sich bekannt gemacht als Frau, er ist jetzt eine Frau. Und wisst ihr, was du da tust ist, du brichst mit allem, Mit allem, was um dich rum ist, du brichst mit allem und brichst aus und ziehst dein eigenes Ding durch. Ja, vielleicht wirst du jetzt nicht eine Frau oder ein Mann. Ja, vielleicht ist es nicht so, ist jetzt ein sehr radikales Beispiel, aber es ist einfach, sowas passiert eben auch. Das möchte ich an der Stelle sagen. Wir befinden uns im Leben und wir sind auch vernetzt, ich sag's mal so. Und diese Netze, die, mit denen wir verbunden sind, das sind Menschen. Und wir können nicht einfach, wir haben Verantwortung. Wir haben Dinge, die wir tun sollen. Ja? Und es ist wichtig, dass wir da nicht einfach ausbrechen. Paulus ist im Boot geblieben. Und es ist genau so gekommen, wie es er gesagt hat. Und sie haben Schiffbruch erlitten. Und wisst ihr, in dem Moment, wo sie Schiffbruch erlitten hat, das ging es ja weiter. Paulus hat sich mehr und mehr zum Hauptmann des Schiffes entwickelt. Und das finde ich so Hammer, weil auch Gott uns dazu berufen hat. Wisst ihr was, vielleicht fühlst du dich wie ein Gefangener, bist eigentlich auch ein Gefangener, aber in dem Moment, wo es bei anderen, wo es bei den anderen richtig hart zur Sache geht, wo die Stürme wehen, wo auf einmal alles droht unterzugehen, wenn du Jesus im Leben hast, wirst du zum Rettungsanker für diese Leute. Und dann kommen sie zu dir, weil du Hoffnung hast. Du befindest dich in derselben miserablen Situation. Aber du hast Jesus in deinem Leben, die anderen nicht. Und so war es auch hier mit Paulus und seinen Leuten. Und zwar können wir das lesen in Vers 10 bis 11. Ah nee, warte, es geht weiter. Und zwar 21, Vers 21. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, stand Paulus in ihrer Mitte auf und wieder steht er auf. Und er sprach, Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Unglück und den Schaden vermeiden sollen. Und jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir. Ist es nicht der Hammer? Hier kommt Paulus, steht auf und spricht ihnen Mut zu. Warum? Weil er frei war, weil er unter der Herrschaft Jesu war. Er hatte zwar einen Hauptmann namens Julius und er war Gefangener auf einem Schiff, was dabei ist, unterzugehen, aber er hatte auch Kontakt mit dem Engel von dem Gott, zu dem er gehörte. Gehörst du zu Gott? Hast du Jesus in deinem Herzen? Ist er der Herr in deinem Schiff? Steht Jesus auf deiner Fahne? Paulus war das Schiff im Schiff und Paulus war nicht dabei, unterzugehen. Er hatte Jesus. Und Jesus hat zu ihm gesprochen. Jesus hat aber nicht zu den anderen gesprochen. Doch hat er eigentlich. Er hat durch Paulus zu ihnen gesprochen, aber sie haben nicht gehört. Und dann, als genau das eingetreten ist, was Paulus gesagt hat, dann haben sie Paulus aufgesucht und sie haben ihn gehört. Und Paulus hat ihnen Mut zugesprochen. Er hat nicht gesagt, haha, hättet ihr mal auf mich gehört, ihr Idioten. Ne? Jetzt gehen wir alle unter. Ich nicht, weil irgendwie wird der Herr mich schon retten, aber ihr werdet alle hart ertrinken. Der Engel Gottes hat mir zwar was anderes gesagt, aber das ist, was ich euch wünsche. So, das könnte ja auch die Haltung sein, hat aber nicht gehabt. Deshalb seid guten Mutes, oder lasst uns im Text bleiben, geh mal eins hoch nochmal. Stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet wurde. Wir müssen aber auf irgendeine Insel verschlagen werden. Als aber die 14. Nacht gekommen war und wir im Adriatischen Meer umhertrieben, meinten gegen Mitternacht die Matrosen, dass sich ihnen Land näherte. Und als sie das Senkblei ausgeworfen hatten, fanden sie 20 Faden. Nachdem sie aber ein wenig weitergefahren waren und das Senkblei wieder ausgeworfen hatten, fanden sie 15 Faden. Und als sie fürchteten, wir möchten etwa auf felsigen Stellen verschlagen werden, warfen sie vom Hinterschiff 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Matrosen aus dem Schiff zu fliehen suchten und das Boot unter dem Vorwand, als wollten sie vom Vorderschiff Anker auswerfen, in das Meer hinabließen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und den Soldaten, wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Ist das nicht der Hammer? Hier wollten die Hauptmänner, ja, die ganze kaiserliche Garde, die wollte abhauen. Unter dem Vorwand, ey, wir werden Anker werfen, so dass wir euch retten, aber eigentlich wollten sie sich vom Acker machen. Die wollten abhauen, die wollten die Gefangenen allein lassen und untergehen lassen. Und Paulus hat dann gesagt, ey, wenn ihr das tut, werdet ihr untergehen, aber wir werden gerettet sein. Und dann haben sie auf ihn gehört. Dann hieben die Soldaten die Taue des Bootes ab und ließen es hinabfallen. Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen und sprach, heute schon den 14. Tag warten, seid ihr ohne Essen geblieben, weil ihr nichts zu euch genommen habt. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und als er dies gesagt und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allen. Und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen. Alle aber wurden guten Mutes und nahmen auch selbst Speise zu sich. Wir waren aber in dem Schiff, alle Seelen, 276. Und sie sich aber mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie den Weizen in das Meer warfen. Als es aber Tag wurde, erkannten sie das Land nicht. Sie bemerkten aber eine Bucht, die einen Strand hatte, auf den sie, wenn möglich, das Schiff zu treiben gedachten. Hey, wisst ihr, was ich hier sehe wieder? Paulus, nicht nur, dass Paulus eines anderen Geistes war, Jesus im Herzen hatte, nein, er hat angefangen, die anderen zu beeinflussen. Er hat angefangen, positiven Einfluss auszuüben. Er ist ein echter Leiter geworden. Ein echter Leiter braucht keine Position, sondern ein echter Leiter, einer, der Einfluss nehmen will, der muss anfangen, das zu sprechen, was Gott spricht. Der muss anfangen, das zu tun, was Gott tut. Er ist einer, der was bewegt, einer, der was ausstrahlt, einer, der inmitten, wo alle entmutigt sind, ermutigt ist. Inmitten, wo alle hoffnungslos sind, der hoffnungsvoll ist. Inmitten, wo alle aufgeben, der nicht aufgibt, sondern den Kurs hält. Und nicht nur, der den Kurs hält, sondern der alle anderen Schiffe, die im Schiff waren, ermutigt, den Kurs zu halten. Esst was, trinkt was. Wir werden durchkommen, wir werden ankommen. Und jetzt frage ich dich, bist du einer, der aufsteht, wenn alle hoffnungslos sind, der hoffnungsvoll ist? Wenn alle entmutigt sind, der ermutigt. Wenn alle in die Richtung gehen, der trotzdem in die andere Richtung geht. Weil das ist der Grund, warum ganz viele Christen den Kurs eben nicht halten, in ihrem Herzen. Weil wir immer in der Minderheit sind, als Christen. Weil die Welt geht diesen Weg und du sollst den anderen Weg gehen. Und ich möchte diese Botschaft jetzt auf dich zuschneiden, persönlich machen. Überleg dir, du bist oft genug in Situationen, wo du aufstehen könntest, aber du tust es nicht. Wo du was sagen könntest, aber du sagst nichts. Wo du Hoffnung versprühen könntest, aber du tust es nicht, weil du Angst um dich selbst hast. Paulus, ihm ging es überhaupt nicht um sich, sondern Paulus ging es um die anderen Gefangenen. Paulus ging es um die 276 Seelen, die in diesem Boot waren. Er wollte Einfluss ausüben und er wollte seinen Kurs halten. Sein Ziel verfolgen, seine Vision verwirklicht sehen, wo es heißt, bring das Evangelium zu den Heiden. Er hat das Evangelium zu den Menschen im Boot gebracht. Und er hat Rettung herbeigeholt für alle, als Gefangener. Als Gefangener hat er Rettung herbeigerufen. Das ist möglich, wenn du Gott im Leben hast. Als sie die Anker gekappt hatten, ließen sie sie im Meer und machten gleichzeitig die Haltetaue der Steuerruder los und hissten das Vordersegel vor den Wind und hielten auf den Strand zu. Da sie aber auf eine Landzunge gerieten, ließen sie das Schiff stranden und das Vorderschiff saß fest und blieb unbeweglich. Das Hinterschiff aber wurde von der Gewalt der Wellen zerschellt. Der Soldatenplan aber war, die Gefangenen zu töten, damit nicht jemand fortschwimmen und entfliehen möchte. Der Hauptmann aber, der Paulus retten wollte, hinderte sie an ihrem Vorhaben und befahl, dass die, welche schwimmen könnten, sich zuerst hinabwerfen und an Land gehen sollten. Und die übrigen teils auf Brettern, teils auf Stücken vom Schiff. Und so geschah es, dass alle an das Land gerettet wurden. Ist es nicht der Hammer, dass obwohl alle anderen sagten, hey, lasst uns ein paar Gefangene töten, ja, ein paar Opfer bringen. Es ist ja gut, dass wenn die anderen, so dicken kann es viele Leute. Aber das ist falsch. Und hier kommt wieder, wer hat dann den Befehl gegeben, hey, so machen wir es nicht. Nicht der Paulus, sondern der Julius. Wisst ihr, was eigentlich jetzt passiert ist? Der Julius war immer noch der, der das Schiff geführt hat, der dort irgendwo in Kontrolle war. Aber Paulus hatte Einfluss auf das Herz von Julius, obwohl er Gefangener war. Seht ihr das? Das, was Paulus in seinem Herzen kultiviert hat, diese Haltung, diese Art, dass Menschenleben was zählen, ein Wert von ihm, sein Garten war kultiviert. Und durch seine Art fing er an, den Garten Julius zu kultivieren. Seht ihr das? Julius hat sich verändert und verändern lassen aufgrund des Einflusses von Paulus. Und somit ist Paulus zum eigentlichen Leiter geworden. Ein Gefangener, der geleitet hat und der gerettet hat. Und alle wurden gerettet. Und ich möchte dir heute sagen, halte den Kurs. Halte den Kurs, egal in welchem Schiff du bist. Dein Schiff muss die Flagge Jesus halten. Egal, wie schwierig es scheint, das Evangelium zu verkünden, die Vision, werde einer oder eine, die die Vision umsetzt. Und du brauchst Leute wie Hananias. Du brauchst Leute, die um dich rum sind, die dir beistehen, durch die Gott zu dir spricht. Wir brauchen Gemeinde. Amen. Dürft aufstehen. Wir werden jetzt noch eine Viertelstunde Lobpreis haben oder Viertelstunde, 20 Minuten. Und ich möchte einfach, dass ihr euch wirklich ausstreckt nach Gott. Oft empfinde ich, dass wir nicht so wirklich frei sind im Lobpreis. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir zu sehr drauf schauen, was der andere denkt. Aber ich möchte euch jetzt wirklich ermutigen, schließt mal die Augen. Die Botschaft soll heute irgendwo lebendig werden in deinem Leben. Und wir brauchen daher auch Zeiten, wo wir Gott loben, wo wir Gott anbeten, wo wir anfangen, Vision zu bekommen in unserem Herzen und wo wir aber auch anfangen, Werte aufzurichten, unser Herz zu kultivieren. Und dann egal in welchem Schiff du bist, egal unter wessen Führung du bist, egal wie viele negative Stimmen in deinem Leben um dich herum sind, du wirst einen Unterschied machen und den Kurs halten und du wirst andere mitreißen können. Aber dazu brauchen wir Jesus und wir wollen uns jetzt ausstrecken. Komm, streck mal deine Hände zum Himmel, wenn du ihn brauchst. Ich brauche ihn. Weil manchmal fehlt mir der Mut, Gott. Manchmal fehlt uns der Mut, aufzustehen, den Mund aufzumachen. Weil es mehr um uns geht in unserem Leben als um dich, Jesus. Herr, und ich möchte um Vergebung beten, gesamtheitlich für die ganzen Leute, die hier stehen. Und Herr, wir sagen, vergib uns. Herr, vergib uns, dass wir uns wie Angsthasen benommen haben. Vergib uns, dass uns die anderen Menschen egal waren. Vergib uns, dass wir uns lieber bei den schönen Häfen aufgehalten haben. Vergib uns, dass wir lieber unseren Garten einfach wachsen haben lassen, dass sämtlicher Unkraut hochgekommen ist. Vergib uns, Jesus, dass wir statt andere zu prägen, verprägt wurden durch andere. Herr, dass wir uns nicht haben prägen lassen von dir. Vergib uns, dass wir blind waren für dich und sehend für die Welt. Aber Herr, was wir brauchen, ist blind zu sein für die Welt, sehend für dich. Vision zu bekommen, ein Retter zu sein, nicht ein Zerstörer zu sein, sondern ein Aufbauer zu sein. Herr, wir wollen so werden, wie es Paulus geworden ist. Warum ist er das geworden? Weil er demütig sich vor dich niedergekniet hat und weil er gesagt hat, Jesus, du bist der Herr in meinem Leben. Halte den Kurs. Herr, ich möchte es ausrufen über uns als Versammlung, Jesus. Und Herr, so bete ich jetzt, Heiliger Geist, dass du unser Herz neu anzündest. Jeden Einzelnen hier jetzt erwischst in Jesu Namen. Dass wir dich loben, dich preisen, dich groß machen, Gott. Dass wir nicht darauf achten, was der Nachbar tut, sondern dass wir hier eine Atmosphäre des Glaubens schaffen. In Jesu Namen. Amen.